Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von unserem Podcast «Heilung dank Kräutern» für alle Personen, die sich für Naturheilmittel interessieren. Mein Name ist Andrea Wertmüller und ich freue mich, heute mit Angie Krämer über das Thema Fieber zu reden. Angie Krämer ist diplomierte Drogistin und Inhaberin der Drogerie Krämer in Bülach. Unser Gespräch heute dreht sich rund um das Thema Fieber. Wir wollen zusammen anschauen, was Fieber für eine Funktion hat, was das dabei im Körper genau passiert und wenn das Fieber gefährlich werden kann. Angie, in deinem Alltag in der Drogerie bist du bestimmt täglich mit dem Thema Fieber konfrontiert. Seien das besorgte Eltern, die ein fieberndes Kind daheim haben oder einfach generell von Infekt plagten Menschen. Kannst du uns als erstes erklären, was Fieber genau ist und was das dabei im Körper passiert?
Ja, gerne. Und zwar ist es wirklich so, dass wir jetzt vor allem jetzt, wenn es wieder in die Herbstmühne geht und in die kältere Jahreszeit natürlich vermehrt mit dem Thema konfrontiert sind. Fieber ist im Prinzip nichts anderes als eine Abwehrreaktion von unserem Körper. Wenn wir Infekte haben und Entzündungen, muss man wissen, dass unser Immunsystem wirklich auf Hochtouren läuft. Es werden Botenstoffe ausgeschieden, die am Hirn ein Signal geben, dass irgendwelche Erreger, irgendwelche Viren, Bakterien herum sind und der Körper will die kaputt machen und tut so eigentlich die Kerntemperatur auffahren. Und das hilft uns, dass wir die Erreger schneller loswerden. Die werden wie abgetötet vom Immunsystem durch die erhöhte Körpertemperatur und Kerntemperatur. Und man weiss, dass bei einer erhöhteren Kerntemperatur eigentlich die Viren sich viel weniger vermehren können und schneller sterben. Grundsätzlich passieren so zwei Schritte. Im ersten Schritt wird die Durchblutung in den Armen und in den Beinen massiv runtergefahren und es wird eigentlich wie die ganze Wärme aus den Armen und aus den Beinen rausgezogen. Und so weit kann der Körper die Kerntemperatur erhöhen. Das führt dann eben zu dem bekannten Schüttelfrost. Schüttelfrost macht, dass die Muskulatur angeregt wird und eigentlich noch mehr Wärme kann abgezogen werden durch die vermehrte Durchblutung. Wir kriegen dann so einen heißen Kopf, vielleicht auch einen roten Kopf. Und je nachdem, gerade bei den kleinen Kindern stellt man das fest, können wirklich die Arme und Beine fast so ein bisschen bläulich werden. Und dann, in einem zweiten Schritt, wird der Körper die ganze Wärme wieder ableiten. Er leitet das über die Arme und über die Beine ab. Und wir fangen an zu schwitzen. Wir kriegen vielleicht auch mega fest Durst. Und das sind so die Schritte, die passieren bei Fieber. Unser Herz schlägt viel schneller, ist noch spannend, also etwa 10 Herzschläge pro Minute schneller pro erhöhte Temperatur. Und unser Hirn reagiert viel, viel mehr auf Reiz. Darum hat man vielleicht auch mal einen Fiebertraum oder so. Und das alles macht extrem müde. Das ist eigentlich sinnvoll, das macht der Körper extra so, weil er sagt, ich muss jetzt arbeiten, ich brauche jetzt Ruhe. Geh du bitte ins Bett, dich ausruhen. Ich muss jetzt das Fieber wie schaffen lassen.
Ab welcher Temperatur spricht man von Fieber?
Also normale Körpertemperatur, es ist immer so ein bisschen ein Range, oder? Es ist 35,7 bis etwa 37,5 Grad. Erhöhte Temperatur redet man dann von 37,5 Grad bis etwa 38,5. Und Fieber sind wir dann bei 38,5 bis 39 Grad. Wobei man dort schon berücksichtigen muss, zum Beispiel bei einem Kleinkind, also in den ersten 6 Monaten, ist eigentlich schon alles, was so ein bisschen über 38 Grad ist, ist wirklich schon Fieber. Und wenn es dann über 39 Grad geht, redet man von wirklich sehr hohem Fieber. Man muss wirklich das Alter berücksichtigen. Und was ich auch immer noch gut finde, ist halt wie, gerade bei Kind einfach zu beobachten, wie ist einfach auch sonst der Zustand, zum Beispiel von einem fiebrigen Kind. Ist es eigentlich noch quiquidel, aber hat gleich erhöhte Temperatur? Oder ist es wirklich nicht, sieht man, dass es nicht zu weg ist? Das finde ich auch noch etwas ganz Wichtiges.
Spielt es denn eigentlich eine Rolle, wo und wie dass man Fieber messen?
Ja, das spielt in dem Sinne eine Rolle. Respektive man muss sich einfach bewusst sein, dass es da sehr viel Unterschied gibt. Es gibt ja eigentlich wie 5 verschiedene Möglichkeiten, um das Fieber zu messen. Das ist einerseits oral im Maul rein oder respektive auch so ein bisschen bukal, sagt man, im Backen. Am besten ist es unter der Zunge. Das ist eigentlich sehr eine genaue Messung und funktioniert auch sehr schnell. Natürlich muss man dort berücksichtigen, dass man nicht gerade unmittelbar vorher irgendetwas Kaltes getrunken hat oder etwas Warmes gegessen hat oder Warmes getrunken hat und dass das Maul möglichst zu ist, wenn man messen. Dann kennt man die Axillarmessung, das ist die unter den Achseln. Die ist eigentlich wirklich sehr ungenau, die geht auch sehr lang. Und vielleicht gerade so ein bisschen bei Kindern im Teenie-Alter kennt man vielleicht auch so ein bisschen den Bschiessi-Effekt. Wo man ja kann dann schon das Thermometer ein bisschen bescheissen, je nachdem, wo man es dann anheben tut. Und was halt dort ist, gerade kleine Kinder oder vielleicht auch ältere Menschen, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, den Thermometer unter den Achseln festzuhalten. Dann gibt es Messung rektal, das ist über das Füdli, wo man den Thermometer einführt. Das ist eigentlich die absolut genaueste Variante zum Fiebermessen, aber ist halt sicher je nachdem mit zunehmendem Alter vielleicht eher die unangenehmste Variante. Dann haben wir noch die Variante von Stirn- und Ohrenmessung, die über Infrarot messen. Und das ist sehr genau. Das ist eigentlich eine gute Art, vor allem gerade bei kleinen Kindern zum Temperaturmessen. Man muss aber gerade schauen bei den Stirnen, dass jetzt die Stirn trocken ist zum Beispiel. Also wenn jetzt das Kind mega fest brüllt, ist das vielleicht auch nicht die optimale Messung. Und es sollte ein bisschen stillhalten, nicht so lange, aber es sollte doch ein bisschen stillhalten. Und in den Ohren ist es so, dass man saubere Ohren sollte haben. Und in den Ohren empfehlen wir eigentlich erst etwa ab 1,5-jährig, weil vorher ist wie das Ohr eigentlich zu klein für die Thermometer, um in den Ohren zu messen.
Okay, das ist spannend. Also trotzdem, dass es auch spezielle Ohrenthermometer wirklich für Säuglinge gibt.
Ja, genau. Also man muss dort wirklich einfach schauen, dass man ein gutes Modell hat, das wirklich einfach auf das kleine Ohr des Säuglings eigentlich geeignet ist. Und dann geht es sehr gut. Empfehlen tut sich, dass man wie das Ohr so ein bisschen nach oben zieht, dass man wirklich besser reinkommt, weil das Infrarot tut eigentlich die Wärme, die das Trommelfell abstrahlt, messen, dass das wirklich optimal kann gemessen werden. Und was ich vielleicht auch noch einen guten Tipp finde, gerade zu der Geschichte mit Temperatur und Messen, ich finde es immer gut, wenn man eigentlich so ein bisschen wie seine normale Kerntemperatur kennt oder Körpertemperatur kennt im gesunden Zustand. Ich finde, das sollten die Erwachsenen von sich ein bisschen wissen. Und vor allem bei den Kindern, dass man das vielleicht wie einfach, wenn sie gesund sind, also 1-2 Mal im Jahr messen und sich notieren. Weil, wie wir gesehen haben, bei der normalen Temperatur kann nur schon dort kann es fast um 2 Grad Abweichung geben.
Das ist sehr ein guter Tipp. Du hast uns vorher schon so ein bisschen erklärt, was im Körper passiert, wenn man Fieber hat. Kannst du uns noch erklären, wie man den Körper im Fieberprozess unterstützen kann?
Etwas von ganz, ganz Wichtigem ist, dass man sehr, sehr viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Der Körper braucht, wenn er erhöhte Kerntemperatur hat oder will, das erreichen will, sehr viel Flüssigkeit. Man sollte wirklich schauen, dass man viel trinkt, sei das ein Tee, Holunderblüte oder Lindenblütentee, der gerade noch unterstützen würde in der ganzen Fiebergeschichte. Oder auch ein bisschen lauwarmes Wasser. Ich finde immer, bei den Kindern kann es auch ein Sirup oder so sein. Sie sollen wirklich einfach trinken. Viel trinken. Essen ist dann das Gegenteilige. Essen ist voll nicht so wichtig. Also wenn ein Kind fiebert oder auch eine erwachsene Person Fieber macht und einfach keinen Hunger hat, dann ist das wie auch vom Körper so gesteuert, weil wenn wir noch essen, dann braucht die Verdauung massiv viel Energie. Und der Körper kann das wie einfach nicht bereitstellen. Darum hat man eigentlich gar keinen Hunger. Und gerade bei Kindern ist das wirklich nicht so schlimm. Auch wenn die mal 2-3 Tage fast nicht essen, also die holen das nachher alles wirklich auf. Die holen das einfach auf. Beim Trinken muss man wirklich schauen, beim Essen ist das nicht so schlimm. Dann natürlich einfach, dass man sich Ruhe gönnt. Dass man möglichst ohne Reiz ist. Ohne PC, ohne Handy, ohne Tablet, ohne Fernsehen. Dass man vielleicht, wenn man jetzt nicht mal schlafen oder ja, dass man aber gleich einfach ein bisschen in einem ruhigen Zimmer ist, ein bisschen dunkel macht. Vielleicht bei Kindern, dass die Eltern vielleicht ein Geschichtchen vorlesen oder so. So geht der Reiz schon, aber einfach nichts so Visuelles. Und was ich auch noch gut finde, gerade bei Kleinkindern, um so zu unterstützen, ich glaube, man muss wie so ein bisschen rausgespüren, möchte mein Kind in dem Sinn gerade nur den Body anhaben, ist so wohl, oder muss es dick eingepackt sein? Das ist mega unterschiedlich. Aber nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, weil es sozusagen fröstelt, dass man es dick einpacken muss. Vielleicht ist es viel wohler, wenn es dann nur den Body anhat. Dass man das ein bisschen gut anschaut. Und eigentlich, wenn dann das Fieber weg ist, sollte man noch so 1-2 Tage immer noch so ein bisschen runterfahren und ruhen und ein bisschen daheim bleiben und es ein bisschen gemütlich nehmen.
Ab wann wird Fieber gefährlich?
Also wie ich es eingangs schon erwähnt habe, finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, dass man einfach den Zustand, also gerade wenn man jetzt bei Kindern oder von Kleinkindern und Kindern redet, dass man einfach den Zustand gut beobachtet und das wirklich mit einflüssen lässt, mit der Höhe des Fieber. Man kann wirklich dort schauen, eben, ist das Kind ansprechbar, ist es eher so ein bisschen apathisch oder hat es zwar 38,5 Fieber, aber ist am Spielen und ist mega glücklich und zufrieden. Ich glaube, dort muss man wirklich ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass man gerade bei Babys und Kleinkind wirklich, also in den ersten 3 Monaten ist es eigentlich so, ab 38,5 ist es wirklich, muss man es gut beobachten und gut dabei sein eigentlich. Und so ein bisschen ab halbjährig, so ein bisschen über 38 Grad, wo man einfach ein bisschen noch genauer anschauen muss. Gefährlich wird es dann noch nicht, aber man muss wirklich dort dann einfach das Kind sehr, sehr gut beobachten. Was sicher ist, ist, wenn jemand 39,5 Fieber, 40 Grad Fieber hat und man bringt es einfach mit Massnahmen oder auch Fiebersenker nicht runter, also das Fieber geht nicht runter, das ist nicht gut. Und auch wenn man immer wieder so wiederkehrende Fieberepisoden hat. Also das Fieber kommt, ist wieder weg, nach 3-4 Tagen kommt es wieder 2 Tage. Das ist wirklich auch nicht gut. Das müssen wir abklären. Und gerade, natürlich trifft das auch auf Erwachsene zu, aber gerade auch bei Kindern wieder da. Also wenn ein Kind verweigert zum Trinken, dann muss man relativ schnell handeln. Und natürlich, wenn man so einen Fieberkrampf von einem Kind erlebt, mit Zittern, Bewusstlosigkeit und so weiter, dort muss man auch handeln.
Genau, du hast das Thema Fieberkrampf bereits angesprochen. Ich denke, das ist wirklich ein Thema, wo sehr viele Eltern davor Angst haben. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, genau. Also der Fieberkrampf, das ist wirklich etwas, wo glaub, keine Mami und kein Papi wird miterleben. Trotzdem passiert das halt immer mal wieder. Das ist wirklich ein Krampfanfall, ausschließlich bei Kind, vor allem Kleinkind, im Zusammenhang mit Fieberanstieg. Und das ist so, dass im Prinzip, also die Höhe vom Fieber ist nicht einmal entscheidend. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich ein Kind daheim habe, wo 40 Grad fiebert, dass man dann sozusagen wie muss gewappnet sein auf einen Fieberkrampf. Sondern entscheidend ist eigentlich der unmittelbare Anstieg von der Körpertemperatur, wenn es sehr rapide aufgeht. Das kann sein, dass das Kind spielt und 5 Minuten später einen Fieberkrampf macht. Und man hat vorher nicht gewusst, dass das Kind fiebert. Das ist genau darum und darum sind auch Kinder, ausschließlich Kinder davon betroffen. Weil wie eigentlich die Steuerzentrale vom Hirn wie das nicht mehr managen kann. Also der Anstieg von der Kerntemperatur kann die Steuerzentrale nicht mehr managen und geht eigentlich wie auf Standby und der Körper fängt völlig an zu verkrampfen. Die Kinder die sind wirklich unwillkürlich am Krampfen, der ganze Körper am Strabbeln wie verrückt. Je nachdem können sie bewusstlos werden, blau anlaufen und ich glaube nur schon, wenn man mir da zulässt, also das muss eine fürchterliche Erfahrung sein, sind wirklich Kinder von halbjährig bis 6 betroffen. Man muss aber wissen, es sind nur etwa jedes dritte von 10 Kindern, also rund 3% der Kinder erleben das. Und es ist vor allem ja, so bis 1,5-jährig, 2-jährig ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, nachher nimmt es rapide ab. Also wenn ein Kind bis 2-jährig noch nie einen Fieberkrampf gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein, dass es nachher nach 2-jährig noch einen Fieberkrampf macht. Es sieht wirklich extrem gefährlich aus und das Wichtigste, auch wenn das ganz, ganz schwierig glaube ich, ist in dieser Situation, ist wirklich, dass man probiert, einfach Ruhe zu bewahren. Wenn man es noch irgendwie schafft, ist es super, wenn man noch auf die Zeit schauen kann, wie lange das geht. Und da ist es jetzt wirklich entscheidend, dass man voll das Kind beobachtet. Und dass man vor allem, also das Wichtigste, was man machen muss, ist, dass man einfach schaut, dass das Kind und Kleinkind sich nicht verletzen. Also dass man das gut auf dem Bett platziert oder auf den Teppich oder irgendwo, dass es einfach nichts kann anschlagen, nichts kann irgendwie den Kopf anschlagen. Was man ja nicht machen ist, dass man irgendwie probiert, das Kind festzuheben und irgendwie die Krampfbewegungen zu unterbinden, weil die Kinder die können massive Kraft entwickeln. Und so kann es eigentlich fast noch eher passieren, dass man irgendwie das Ärmel bricht oder so. Also das sollte man einfach ja nicht machen. Man sollte es wirklich gut beobachten und einfach schauen, dass das Kind sich nicht verletzt während dem Krampf. Und sonst ist man eigentlich wie machtlos. Die Krämpfe gehen nach einer Minute vorbei, dauern maximal, wirklich aller maximal 10 Minuten. In den meisten Fällen sind nach einer Minute die vorbei. Wenn man so etwas zum ersten Mal erlebt, macht es wirklich Sinn, dass man am Notfall anruft, also Sanität anruft und dass man das auch entweder dann oder halt dann im Nachhinein geht, abklären, dass man irgendwie einen epileptischen Anfall oder auch eine Hirnhautentzündung kann ausschliessen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Sehr viele Kinder erleben das nur einmal zum Glück. Aber es ist wichtig, dass man das weiss, dass man, wenn das wieder mal vorkommen sollte, dass man einfach weiss, man muss jetzt wieder durch, aber es ist nicht schlimm. Es ist wirklich harmlos, die Kinder kommen auch nicht mit über, die sind weg, die checken das nicht, also die spüren das nicht. Wichtig ist wirklich einfach, dass man sie sehr, sehr gut beobachtet tut.
Also kann man eigentlich sagen, dass der Fieberkrampf für die außenstehenden Personen viel, viel schlimmer ist, weder für das Kind selber.
Ja, genau. Also das muss wirklich für die Eltern ganz ein fürchterlicher Anblick sein und man ist so machtlos und je nachdem können die Kinder blau anlaufen und eigentlich also fast nicht mehr schnaufen, in Ohnmacht fallen. Und das ist ja für die Eltern eine rechte Challenge.
Ja, das muss wirklich schlimm sein, wenn man einen Fieberkrampf muss anschauen. Gehen wir doch nochmal zurück zu leichtem Fieber, sage ich jetzt mal. Wo wir Kind waren, hat unsere Mami uns immer Essigsöckli gemacht, um das Fieber zu senken. Macht man das noch immer? Gibt es andere Sachen, die man macht? Was für Tipps und Tricks hast du, um das Fieber zu senken?
Also Essigsöckli macht man sicher immer noch. Es gibt auch andere Arten von Wickel, die man machen kann. Ganz wichtig finde ich, gerade bei Kind ist, dass man wie zuerst schaut, gerade bei Wickelgeschichten oder einfach auch sonst, wenn man möchte, das Fieber senken, dass eigentlich die Füße und die Waden vom Kind wie leicht warm sind. Weil dann weiss man eigentlich, das Kind ist wie so parat, um ein bisschen Wärme abzugeben. Wenn ein Kind ganz kalte Füße und ganz kalte Waden hat, sollte man eigentlich noch nichts unternehmen, um das Fieber zu senken. Essigsäckli ist eine Möglichkeit, was ich auch eine schöne Möglichkeit finde, ist ein Zitronenwickel, wo man dann eine Zitrone auspressen im lauwarmen Wasser. Man sagt dort etwa 2 Grad unter der Temperatur vom Kind. Und so wie tut Baumwolltücher in dem Wasser tränken und von den Fesseln bis zum Knie die Wade einwickeln und mit einem warmen Badetuch umwickeln und das etwa so 10 Minuten einwirken lassen und vielleicht nach einer halben Stunde gerade nochmal wiederholen. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten von chemischen Fiebersenkern. Dort haben wir in der Selbstmedikation Paracetamol und Ibuprofen, die man kann anwenden kann, auch als Erwachsene. Paracetamol ist grundsätzlich immer bevorzugt bei Fieber, weil es einfach eine stärkere fiebersenkende Wirkung hat als Ibuprofen. Und was ich einfach dort noch wichtig finde, gerade wenn man mit Kind schafft, mit chemischen Mitteln, dass man sich wie so ein bisschen entscheidet, entweder tue ich chemisch senken und dann bleibe ich aber wieder dran. Also dann möchte ich eigentlich wie schauen, dass das Fieber gar nicht immer wieder ansteigt. Weil das ist dann wirklich ein Stress für den Körper, wenn man einfach chemisch das Fieber senkt und immer wieder wartet, bis sozusagen wieder auf 39 Grad oben ist und dann erst wieder senkt. Also wenn man sich entscheidet, um es chemisch senken, voll okay, aber dann soll man konsequent wieder dranbleiben. Dann gibt es natürlich gerade bei uns in der Drogerie eine wahnsinnige grosse Palette von natürlichen und komplementären Mitteln, um den Fieberprozess zu unterstützen. Wie ich es schon sage, dort probiert man wirklich einfach den Fieber im Fieberprozess zu unterstützen und eigentlich so den Körper in seiner Selbstheilungskraft zu unterstützen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, von zum Beispiel Schüssler Mineralsalz Nummer 3, Ferrum Phosphoricum, wo man einsetzt, wenn das Fieber nicht so hoch ist, oder dann das Nummer 5 ist, Kalium Phosphoricum, wo man einsetzt, wenn das Fieber über 39 Grad steigt. Dann gibt es natürlich einen Haufen homöopathische Komplexmittel mit verschiedenen homöopathischen Mitteln drin oder auch sehr spannende anthroposophische Heilmittel, die es in Globuliform gibt oder auch in Tropfenform zum Geben, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und was ich immer sehr eine spannende, unterstützende Heilmethode finde, ist die Spagyrik. Wir arbeiten dort mit Spagyrik-Spray, das wir für Kunden mischen, wo wir 5 bis 6 verschiedene spagyrische Essenzen reinmischen. Das machen ganz einen Haufen Drogerien und Drogerieapotheken in der Schweiz, wo man dann kann vorbeigehen kann und sich wie eine Mischung zusammenstellen lassen von verschiedenen spagyrischen Essenzen. Das sind Pflanzenessenzen, die ganz speziell verarbeitet werden. Und wir mischen die in einem Spray, wo extrem einfach ist von der Darreichungsform, weil man es direkt ins Maul sprayen kann. Oder dann bei den Kleinkindern zum Beispiel auch in einen Holunderblütentee oder in einen Lindenblütentee beimischen oder auch direkt ins Maul sprayen. Da kann man sich beraten lassen in den Drogerien und Apotheken, was da die optimalste Anwendung ist. Aber es ist extrem gut geeignet für Kleinkinder, für Teenies, für Erwachsene, für ältere Personen. Und sehr einfach von der Anwendung. Es ist sehr, sehr gut verträglich und eben wirklich für jedes Alter geeignet. Wenn man mehr will über die Spagyrik wissen will, wir haben gerade bei Heilung dank Kräuter in dieser Podcast-Serie, ist es Nummer 4, hat einen ganz guten Berufskollegen von mir ein Interview gegeben, der Manfred Meyer, der einfach so erzählt, was die Spagyrik ist und wie das hergestellt wird. Also dort gibt es ganz einen Haufen wertvolle Informationen über die Spagyrik. Ich würde gerne ein paar Essenzen vorstellen, einfach kurz, die wir sehr, sehr gerne einsetzen bei Fieber oder zum Unterstützen von Fieber und ein bisschen erzählen, warum welche Essenz. Einerseits sind die Hauptessenzen sind das Aconitum und das Belladonna. Jetzt denken vielleicht viele, also das Aconitum ist ein Sturmhut, Belladonna ist die Tollkirsche. Ui, nein, das ist ja giftig. Das ist korrekt, das ist giftig. Wenn man es aber in der spagyrischen Essenzen einnimmt, ist die Giftigkeit weg. In der Spagyrik werden die Essenzen so verdünnt, dass sie nicht mehr giftig wirken, sondern einfach nur noch gut und wirksam wirken. Und die giftigen Inhaltsstoffe sind weg. Aconitum ist wirklich eine der Hauptessenzen der Sturmhut, wenn es darum geht, wenn es extrem schnelles, heftiges Fieber ist. Also sozusagen von 0 auf 100. Wirklich, das ist die Essenz, wenn das Fieber einfach extrem schnell ansteigt. Und Belladonna, Tollkirsche, das ist dann eher so ein bisschen, ja, das Fieber kommt ein bisschen, es geht wieder, es ist so ein bisschen pulsierend. Man hat vielleicht auch so ein bisschen einen pulsierenden Kopf, je nachdem auch einen roten Kopf, wo man dann mit Belladonna schafft in so einer Mischung von der Spagyrik. Dann arbeiten wir immer sehr gerne mit Eupatorium, das ist der Wasserdurst. Der ist wirklich das Mittel so bei Gliederschmerzen, wenn man sich einfach so abgeschlagen fühlt, so das richtige, das grippige Gefühl hat. Ja, auch eher Durst hat, das einfach so das Klassische, ich fühle mich so richtig grippig. Dann gehört eigentlich immer Eupatoria in Spray rein. Phytolacca, die Kermesbeere, ist eine ganz spannende Essenz, ist jetzt nicht in erster Linie eine Fieberessenz, aber ist vor allem dann angezeigt, wenn einfach jegliche Drüsen, vor allem Mandeln und so weiter, einfach richtig schwulen sind, wenn man die Drüsen so richtig spürt im Hals, wenn es auch so sternförmig ausstrahlt von den Schmerzen, vielleicht fast bis zu den Ohren hinten, ist ja meistens kombiniert mit Fieber. Dann arbeiten wir gerne mit entweder Vincet Toxicum, das ist der Schwalberschwanz, oder mit Tropeolum, das ist Kapuzinerkresse. Oftmals tun wir auch beide drin rein, weil Vincet Toxicum wirkt gegen Viren und Tropeolum, Kapuzinerkresse, gegen Bakterien. Und Kapuzinerkresse, das ist noch spannend, viele kennen vielleicht auch den Meerrettich oder so. Die haben ja beide so einen speziell würzig-scharfen Geschmack. Das sind sogenannte Senfölderivate, sagt man denen im Fachjargon. Und das sind die wirklich einen Effekt haben gegen Bakterien. Also so kann man den Körper sehr unterstützen mit Vincent Toxicum und Tropeolum gegen die Viren und Bakterien. Und vielleicht noch ganz spezielle Kindressenz, die ich unbedingt wieder reintun würde, wenn der Spray für ein Kind ist. Das wäre Sambucus, das ist der Holunder. Das ist wirklich die Fieberessenz überhaupt für Kinder. Und vor allem, wenn das Fieber kombiniert ist mit Schnupfen und Husten, was ja in den meisten Fällen bei den Kindern dann der Fall ist. Wo dann, oder zum Beispiel auch bei Kindern, die immer wieder verkältet sind, arbeiten wir sehr gerne mit Sambucus. Und so kann man im Prinzip in die Drogerien gehen, die mit Spagyrik arbeiten und sich so ein Spray zusammenstellen lassen für jemanden, der Fieber hat zu Hause. Oder dass man einen hat, wo man dann kann zur Hand nehmen kann, wenn wieder ein Fieber kommt.
Liebe Angie, herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer einige wertvolle Tipps zum Thema Fieber mitnehmen können. Gibt es etwas, wo du unseren Zuhörern abschließend damit auf den Weg möchtest geben?
Ja, ich habe einfach noch so zwei, drei Sachen. Das eine ist wirklich, dass ich finde, es ist einfach ganz wichtig zu verstehen, dass Fieber ein wichtiger Abwehrprozess ist von unserem Körper und dass uns eigentlich das Fieber wirklich einfach hilft, dass wir schneller wieder gesund sind und dass wir vielleicht auch für das nächste Mal, wenn wieder irgendwelche so Viren und Bakterien kommen, ein bisschen besser gewappnet sind, um besser mit denen umgehen können und vielleicht so gar kein Fieber machen müssen. Dann auch halt, ich glaube, man weiss es ein bisschen, aber es ist immer wieder gut zu hören, dass ein Kind halt bis zu 12 Infekte im Jahr haben könnte. Das ist sehr viel. Kommt wenn es einer durch, kommt der nächste. Ist aber eigentlich wie einfach gut und gehört ein bisschen dazu und stärkt jedes Mal das Immunsystem ganz, ganz fest bei den Kindern. Und wie ich es auch schon gesagt habe, eben wegen der Temperatur, ich finde es wichtig, dass man die Grundtemperatur kennt. Und ich finde es wichtig, gerade bei Kindern, dass einfach die Beobachtung ist wichtiger als das Thermometer. Dass man wirklich dort einfach auf das auch noch ein bisschen achtet. Dann sollte man sich Ruhe gönnen, wenn man Fieber hat. Und vielleicht so ein bisschen abschliessend finde ich immer wieder schön zu erwähnen, dass es einfach auch ganz gesund ist, etwa die mal ein bisschen krank zu sein.
Hat dir unser Podcast gefallen? Dann abonniere Heilung dank Kräuter auf Spotify, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst und lass uns doch eine Bewertung da.